Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mir gegenüber sitzt Lucia oder Lucia Werder?
Lucia.
Lucia. Das heißt, italienische Vorfahren?
Nein, überhaupt nicht. Sondern
könnte man ja fast glauben. Sie sehen auch ein bisschen italienisch aus.
Nee, tatsächlich sind all meine Geschwister, also meine Eltern sind katholisch, ich komme aus dem Süden Deutschlands und all meine Geschwister und ich sind nach irgendwelchen Märtyrerinnen benannt. Und deshalb halt Lucia. In Schweden wird ja auch das große Lichterfest gefeiert und so. Also insofern ist sie ja noch relativ bekannt.
Ja, verstehe. Sie sind, für die, die es nicht wissen sollten, Leiterin der Bibliotheken, der bremischen Bibliotheken, des Eigenbetriebs mit 7 Bibliotheken, glaube ich, plus Bus und Knastbibliothek.
Genau.
Das ist es, ne?
Ja.
Genau. Und zwar seit 1. Oktober 2023, also fast genau 2 Jahre.
Das stimmt.
Sie waren allerdings vorher schon sehr viele Jahre Stellvertreterin, deswegen geht Sie jetzt nach 2 zu fragen, nach 2 Jahren, was für eine Bilanz Sie ziehen, ist ein bisschen komisch. Denn seit 2016, also insgesamt sind es ja schon, wenn ich mal eben überschlagen darf, 9 Jahre. 9 Jahre in Bremen. Was hat Sie nach Bremen verschlagen?
Also es war natürlich vor allen Dingen die Bibliothek und die Stelle, die mich nach Bremen verschlagen hat. Genau.
Vorher waren Sie
in Leverkusen, genau.
Leiterin der Bibliotheken in Eislingen und dann in Leverkusen.
Und natürlich hatte Bremen auch, dank Frau Lison, hat einfach auch einen sehr, sehr guten Ruf in der Bibliothekswelt. Ja. Und ist halt einfach auch eine der großartigen Bibliotheken in Deutschland,
die ist
man
so
schon sehr gut auf dem Schirm hat.
Ja. Ah ja. Erzählen Sie mal, warum. Warum setzt sich Bremen von Hannover, Nürnberg oder, weiß ich nicht, Dortmund ab oder Essen?
Besonders dadurch, dass im Bereich der Angebote für Kinder, dass Bremen da relativ viele auch sehr gut wahrnehmbare Projekte durchgeführt hat. Vielleicht, dass Frau Lieson halt einfach sehr präsent war in der Bibliothekswelt mit Vorträgen zu Controlling zum Beispiel, so Themen, die ja in anderen Bibliotheken vielleicht noch nicht so eine große Rolle gespielt haben. Vielleicht, dass sie halt auch einfach sehr gut vernetzt ist und oder war in der Bibliothekswelt, hat man einfach auch die Stadtbibliothek Bremen in der Bibliothekswelt einfach einmal anders wahrgenommen. Und dass die hat auch, also dass auch die KollegInnen, also nicht nur Frau Lieson, sondern auch beispielsweise Herr Mietke und andere KollegInnen, Tina Echter, die halt einfach auch mit Themen publiziert haben in unseren Fachpublikationsorganen, dass man die schon sehr, sehr gut wahrnimmt in der Bibliothekswelt. Auch sowas wie Kundenkommunikation, da ist Bremen halt einfach auch sehr großartig und sehr präsent.
Ja, das heißt, es gibt Bewerbungen aus Ihrer Welt sozusagen nach Bremen, weil man davon hört, oder gibt es das nicht so viel, weil überall Fachpersonal fehlt?
Doch, es gibt echt auch einige Bewerbungen direkt, die eben sagen, wir wollen zu euch, weil wir wissen, ihr macht so tolle Arbeit und ihr bietet eben gerade auch in bestimmten Bereichen tolle Angebote. Und es gibt auch Bewerbungen, weil sowohl Frau Neuers-Lorell, die bei uns für den Bereich Personalentwicklung zuständig ist, als auch ich noch in diesem Gremium, Fachgremium zum Thema Personalgewinnung ziemlich aktiv sind. Und dadurch natürlich auch öfter auch das Thema, wir sind eine tolle Arbeitgeberin, wir wissen, was wir anbieten können, natürlich auch noch mehr präsenter ist als bei anderen.
Ist denn das Bibliothekswesen als Beruf, den junge Leute noch gerne machen? Ich kann mir vorstellen, dass man auf die Idee jetzt nicht so schnell kommt, weil alle Influencer werden wollen, schlimmstenfalls oder bestenfalls in der IT arbeiten oder so.
Also es ist auf jeden Fall ein Nischenberuf. Also man muss erstmal über diesen Beruf stolpern und wir machen auch echt viel, um Aufmerksamkeit auf den Beruf zu lenken. Also es ist kein Selbstläufer. Also allein auf das Studienangebot zu kommen, bei all den Studienmöglichkeiten, Studiengängen, die es inzwischen gibt. Danke. Das ist halt einfach nicht irgendwie was, wo man irgendwie sofort dran denkt, ich könnte ja in der Bibliothek arbeiten, sondern man kommt ja meistens auf die Berufe, die ein bisschen offensichtlicher sind oder mit denen man täglich zu tun hat oder die jetzt halt, wie Sie sagten, Influencerin, die halt einfach toll und spannend wird.
Ja, und wer noch nie in der Bibliothek war, weil er als Kind weder durch die Schule noch durch die Eltern daran geführt wird, der wird erst recht nicht auf die Idee kommen wahrscheinlich, ne?
Ja, und meistens, selbst wenn ich in der Bibliothek war, nehme ich es vielleicht nicht unbedingt als, das könnte ein Arbeitsplatz für mich werden. War.
Dabei muss es gar nicht unbedingt Bücher oder was man sich so vorstellt sein, sondern ich glaube 150 Mitarbeiter haben die Bibliotheken oder der Eigenbetrieb, das sind ganz schön viele. Und ich finde, man sieht auf Social Media, dass die junge Leute haben, die da ziemlich viel machen, ne? Das hat mich schon beeindruckt. Leider haben Sie nicht so viele Follower, wie Sie verdienen. Vielleicht ist das hier mal Appell, sich mal den Instagram-Account anzugucken. Aber der ist sehr frisch und sehr munter und sehr jung. Und dafür haben Sie auch junge Leute, ne, die das eben machen.
Ja, wobei es ja nicht nur eine Frage des Alters, sondern auch so eine Frage ist, so wer hat da Lust zu, wer hat auch Expertise und Freude daran. Aber klar, da sieht man natürlich auch viele junge Gesichter. Aber vor allen Dingen suchen wir natürlich Menschen, die gerne mit Menschen arbeiten. Also natürlich muss ich irgendwie schon auch Medien mögen, aber vor allen Dingen muss ich es mögen, mit Menschen zu arbeiten.
Das ist noch wichtiger, als selber viel zu lesen. Man muss keine Leseratte sein, um in der Bibliothek zu arbeiten. Frau Emichholz hat gesagt, oder in der Pressemitteilung, als Sie angefangen haben, stand, was Sie alles voranbringen wollen, sollen und müssen, weiß ich nicht, digitale Transformation, Einsatz von künstlicher Intelligenz, Stärkung der demokratischen Teilhabe. Wie sieht's da aus?
Also in allen drei Feldern sind wir natürlich sehr aktiv. Mit dem Thema künstliche Intelligenz beschäftigen wir uns sowohl, was unsere internen Prozesse und Abläufe anbelangt, aber natürlich auch Angebote für KundInnen.
Was kann das denn zum Beispiel sein bei internen Prozessen und Angebote für Kunden?
Also bei internen Prozessen, es gibt wie überall in der Verwaltung, in allen Einrichtungen immer Dinge, wo man sagt, okay, da kann ich nur mal verschlanken, vereinfachen oder auch einfach sowas wie
Sachen zusammenfassen und sowas?
Genau.
Ah ja, oder zählen, also, durchzählen oder irgendwie so.
Sowas wie eine Dienstvereinbarung zusammenfassen, ah ja, mal eben verstehe. Kurz kompakt. Mhm. Geht natürlich mit KI super easy. Ja. Oder natürlich auch sowas wie eine Vorlage zumindest mit zu formulieren, vorzuformulieren oder einen Pressetext oder sowas. Da kann mir KI natürlich großartig helfen im Arbeitsalltag.
Und bei den Kunden, was kann ich bei Ihnen bekommen, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, außer Vorträgen womöglich und Literatur ohne Ende?
Zum Beispiel Workshops.
Ah, ja.
Jetzt dieses Wochenende, am Samstag startet die Code Week. Mhm. Und da gibt es natürlich auch ein Angebot.
Davon habe ich heute Morgen gelesen.
Genau.
Das ist ein bundesweites Angebot, ne?
Genau, ja. Und in Bremen sind eben auch ganz, ganz viele Institutionen neben uns mit dabei, wo es dann Veranstaltungen rund um Coding, jetzt auch natürlich künstliche Intelligenz, alles
mögliche. Hacking habe ich gelesen. Schüler dürfen lernen zu hacken. Genau. Also ich meine, auf dem legalen Niveau, wollen wir mal sagen, ja.
Und da bieten wir zum Beispiel auch gemeinsam mit anderen PartnerInnen was zum Thema, wo man sich dann einfach ein Foto von sich aufnehmen kann und das dann sich selber als Mona Lisa dann sieht.
Ach so.
Und halt einfach zu sehen, okay, wie kann künstliche Intelligenz auch so ein Bild verändern? Also mit so solchen Themen haben wir schon öfter gearbeitet, also so Bildmanipulation oder Veränderung durch künstliche Intelligenz. Wir haben bei uns in der Zentralbibliothek, bei unserem, ich muss mal sagen, so ein Angebot, wo man selber kreativ werden kann auf dem iPad und malen und zeichnen kann.
Ist das dieses Maker? Das Makerspace?
Das ist nochmal was anderes.
Ach, das ist nochmal was anderes.
Aber da kann man dann quasi malen und zeichnen und das mit einem KI-Mixer nennen wir das. Einfach, da kann man verschiedene Stile eingeben und angeben, wie stark das manipuliert wird.
Ja.
Um dann halt einfach direkt zu erleben, ach okay, sowas kann KI.
Also auch da, um die Grenzen und die Schattenseiten aufzuzeigen, das, was man so sieht, wenn man durchs Netz wandert, dass man das nicht alles glauben soll, was man da sieht. Hat das auch so einen Teil oder ist das nur zur Unterhaltung quasi?
Beides. Ah, also einmal diesen Teil von wegen zu sehen, ah okay, so einfach geht das. Und auch natürlich, wenn wir Fake News Workshops mit Jugendlichen machen, dann ist das Thema KI und Manipulation von Text, Bildmaterial, auch einfach viel stärkeres Thema geworden.
Ich habe gedacht, bei dieser, wo Sie den Leuten zeigen, wie man sich selbst zum Mona Lisa macht oder in die Mona Lisa, es gibt ja inzwischen eine ziemlich schlimme Art von Mobbing, Cybermobbing, wo man junge Frauen den Kopf nimmt und auf nackte Körper montiert und das geht ja auch so und dann verschickt man das oder bedroht man oder erpresst man die damit oder so. Ich habe gedacht, wenn man auf sowas eben auch hinweisen würde, dass das nicht nur lustig ist, um es Verwandten zu schicken, sondern eben auch, dass damit Schindluder getrieben werden kann, wenn man sein Foto irgendwo bei Facebook oder auf Instagram einstellt. Ne?
Also das ist auf jeden Fall dann auch immer so ein Punkt, auch darüber ins Gespräch zu kommen, aber ohne halt zu sagen, es ist alles gleich ganz furchtbar, aber halt auch zu sagen, okay, es hat ganz, ganz viele positive, aber eben auch Schattenseiten.
Also ohne erhobenen Zeigefinger.
Genau.
Oder bei Kindern, ne, wenn Eltern ihre Kinder da im Netz das ausbreiten, was damit gemacht werden kann oder so. KI, genau, Stärkung der demokratischen Teilhabe, das liest man ja auch bei Ihnen, dass verschiedene Menschen aus verschiedenen Milieus bei Ihnen sowieso zusammenkommen. Ich finde, dass bei dem Schachbrett, da halten sich auch Leute länger auf. Auch Leute manchmal im Winter, die sich aufwärmen, das lassen sie auch zu, die tun ja auch nichts, die sitzen da und lesen Zeitungen oder so. Und da merkt man, finde ich, auch schon, dass da Leute ins Gespräch kommen aus multinational und dann zusammen Schach spielen zum Beispiel oder Kinder da mit den Schachfiguren irgendwas machen oder so. Aber das ist es ja nicht nur.
Nee, also wir haben tatsächlich jetzt just diese Woche mit einem neuen Format sind wir...
Ich weiß, und zwar das Unterhaus, ne?
Genau, die Unterhausdebatte.
Ja, die Unterhausdebatte.
wo wir mit den Zukunftsreportern so ein neues Format erproben, über Themen, die BremerInnen bewegen, ins Gespräch zu kommen. Also am Montag ging es um das Thema Mobilität, was ja schon auch ein sehr emotionales Thema werden kann. Am 27.10. geht es dann um das Thema Einsamkeit, auch ein super wichtiges Thema. Und im Ende November geht es dann nochmal um das Thema Fake News, digitale Nutzung und Ähnliches.
Aber wer kommt denn da? Schaffen Sie das denn wirklich, sozusagen bildungsferne Menschen dazu zu bekommen? Weil ich kann mir nicht vorstellen oder kann mir schlecht vorstellen, dass die A davon wissen, auch wenn sie es in der Stadtbibliothek sehen oder eben in den sozialen Netzwerken, und dass sie dann auch wirklich kommen. Oder sind das nicht immer doch eher A, Leute, die sich sowieso interessieren, und B, die Stadtbibliothek gut kennen, so Stammkunden?
Also ja, es sind vor allen Dingen Menschen, die sich sowieso für solche Debatten interessieren, die jetzt zu so einem Format kommen. Also zumindest beim ersten Mal. Und natürlich, die Stadtmitte ist jetzt auch nicht unbedingt der Stadtteil, wo die meisten Menschen wenig Einkommen haben, sondern da wohnen eher Menschen, die vielleicht auch ein höheres Einkommen haben. Und die sowieso interessiert sind an Debatten. Also diese Menschen waren auch da, aber es war total spannend zu sehen, dass 50% Männer waren. Erreichen wir normalerweise nicht so. Also wir haben eher bei den Veranstaltungen vor allen Dingen eher mehr Frauen, die kommen. Also wenn man so klassische Lesungen oder auch Vorträge oder so sieht, denkt. Aber das ist, also wir wollen vor allen Dingen deshalb auch nochmal andere Formate erproben. Also wir gehen jetzt im Herbst nochmal oder Spätherbst oder wahrscheinlich wird es Richtung Winter, auch in so Workshop-Formate, auch in Kröpelingen, in der FAH und in der Zentralbibliothek, wo es um die Frage geht, welche sozialen Kompetenzen brauche ich, um meine Demokratiefähigkeiten zu stärken. Da geht es zum Beispiel um gewaltfreie Kommunikation-Workshop, den ich dazu besuche. Und den wollen wir eben auch gezielt dezentral anbieten. Aber auch viele Formate, die wir mit PartnerInnen auch machen, in den Stadtteilen sind total niedrigschwellig und zahlen auf jeden Fall auf den Faktor miteinander ins Gespräch kommen. Manchmal auch zu sehr einfachen Themen, aber manchmal auch zu schwierigen Themen oder sowas wie ein Sprachcafé oder auch eben Workshop-Formate, wo wir auch immer ganz stark darauf setzen, dass auch soziale Kompetenzen gestärkt werden. Also miteinander sprechen, Dinge miteinander auszuprobieren. Allein das senkt ja schon ganz, ganz viele Schwellen.
Weil nämlich, ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, aber es wirklich hinzukriegen und die Menschen, denen man die Bibliothek öffnen will oder solche Diskurse, dass es ganz schwer ist, die da hinzubekommen und die anderen... Das ist zwar schön, wenn die da sind, aber die brauchen das eigentlich nicht. Und ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung. Also bei gewaltfreier Kommunikation kommen da die Schreihälse. Ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so groß. Ne?
Wir werden sehen.
Nee, aber das überhaupt auch so, wie das ist ja auch richtig. Aber ich glaube, es ist halt, ist ja vielseitige Bemühungen, aber das ist halt das Schwierige sozusagen. Wie viele waren denn bei dieser Unterhausdebatte? Waren Sie zufrieden mit der Teilnehmerzahl?
Also dafür, dass es das erste Mal war, waren irgendwas um die 50 Personen da. Das fand ich gut, auf jeden Fall. Auch für das Format, wo auch einfach alle dann auch irgendwie oder fast alle auch zu Wort gekommen sind, irgendwie ein paar Sätze sagen konnten, wo man auch gemerkt hat, so okay, die Person, also alle wollten sich auch irgendwie äußern, die dabei waren und hatten dann auch irgendwann so dieses Bedürfnis, auch mit den Fragestellungen, die Zukunftsreporter gestellt hatten, dann eben auch wirklich miteinander ins Gespräch zu kommen oder zumindest irgendwas zu sagen oder an andere anzuknüpfen. Also das hat wirklich super funktioniert, aber ich gebe Ihnen recht, es ist natürlich jetzt auch schon, also eigentlich ist es das, was wir jeden Tag oder was unsere KollegInnen jeden Tag in den Bibliotheken machen, nämlich ihr seid willkommen hier, es gibt ein paar Regeln, an die ihr euch halten müsst, aber erstmal ist es ein Raum für alle und ich begegne einfach anderen Menschen aus anderen Lebenswelten, wenn ich in unseren Bibliotheken unterwegs bin. Und vielleicht ergibt sich mein Gespräch, aber vielleicht auch nicht, aber ich nehme es zumindest wahr und ich bin nicht nur in meiner in meiner Welt unterwegs, sondern ich nehme vielleicht wahr, okay, da sitzt vielleicht jemand, der ganz viele Taschen hat. Mhm. Vielleicht ist die Person nicht so privilegiert wie ich und kann nach Hause gehen und die Türe zumachen. Mhm. Oder ich sehe vielleicht irgendwie, wenn ich älter bin, eine junge Person, die bei uns irgendwie lernt oder arbeitet oder in einer Gruppe zusammensitzt, wo ich halt einfach auch merke, so, okay, es gibt noch andere Dinge außer mir und ich kann halt unter Menschen sein. Auch diese Frage von Einsamkeit zahlt ja auch ganz stark auf das Thema Demokratiefähigkeit ein, wir einfach wissen, dass Menschen, die einsam sind, anfälliger oder leichter zugänglich für Populisten sind. Mhm. Also, dass die Hürden da einfach immer geringer sind, weil die halt immer dann kommen mit, ich gebe dir tolle Erlebnisse und Gemeinschaftsgefühl gegen deine Stimme. Mhm. Und da ist allein, also das bekommen wir auch wirklich regelmäßig auch als Feedback, wie wichtig dieser Ort ist, wo ich hingehen kann, unter Menschen sein kann, mich nicht so alleine fühle, nicht zwingend ein Gespräch führen muss oder so, aber allein dieses, ich sehe, das sind andere Menschen, ich interagiere. Und in unseren Stadtteilbibliotheken ist es auch einfach so, dass da auch ganz oft dann nochmal so ein kurzes Gespräch zustande kommt. Oder auch in der Zentrale, wo man zumindest so dieses Gefühl hat, ich werde gesehen, ich bin nicht ganz alleine.
Da wäre ja eine Sonntagsöffnung ganz gut, ne? Weil gerade sonntags haben die einsamen Menschen am wenigsten Anlaufpunkte. Weil natürlich, wenn alles geöffnet ist, dann kann man sich ja auch, was weiß ich, wohin setzen und ist da auch unter Menschen. Das ist aber irgendwie nicht hinzukriegen, ne? Obwohl es ja sehr positive Erfahrungen aus anderen Bundesländern gibt. Kann man da in Bremen noch mit rechnen oder ist das Thema eigentlich abgehakt?
Also hat einfach am Ende eine Bundesgesetzgebung. Das Bundesarbeitszeitgesetz muss geändert werden. Es steht in der aktuellen Koalitionsvereinbarung wieder drin als Thema.
Das ist natürlich keine Priorität, wie man sich vorstellen kann, ne?
Nicht unbedingt die höchste, aber es gibt doch auch einige Personen, die das sehr gut auf der Agenda haben, Bibliotheken. Aber es hat natürlich jetzt nicht die höchste Priorität und es gibt natürlich auch schon auch zu Recht Bedenken im Sinne von, okay, wie schaffen wir es auch, das finanziell vielleicht hinzubekommen? Weil am Ende ist es auch immer eine Frage dessen, wie schaffe ich es auch finanziell und natürlich auch, wie kann ich die Mitarbeitenden an der Stelle gut mitnehmen. Mhm.
Sind Sie denn dafür oder dagegen?
Ich bin dafür.
Ich bin dafür und dagegen sozusagen.
Ich bin total dafür, weil ich einfach sehe, wie wichtig unsere Bibliotheken als Orte sind, wo man eben kein Geld ausgeben muss. Genau das, was Sie eben auch sagten, wenn schlechtes Wetter, wenn schönes Wetter ist, kann ich in den Park gehen, auch mit meiner Familie. Aber was ist, wenn schlechtes Wetter ist oder was ist, wenn ich halt wirklich einen ganzen Tag habe und kein Geld habe.
Und keinen Computer habe zum Beispiel, das geht ja auch bei Ihnen, ne? Es geht ja gar nicht nur darum, dass man, obwohl das auch eine fortwährende Einladung ist, sich ein Buch oder eine Zeitschrift zu nehmen und mal reinzugucken, was sich auch gut ist. Manche führt man vielleicht so ins Lesen rein, weil das ist ja eine ständige Verführung in Anführungsstrichen bei Ihnen zum Lesen, aber eben auch sich an den PC zu setzen oder, da kommen wir vielleicht gleich zu, das ist ja inzwischen viel mehr, Sie sind ja, machen ja viel, 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 viel mehr, als man so denkt. Das hat auch nicht nur mit Medien zu tun, ne?
Nee, sondern wirklich auch mit Zugang zu Informationen im weitesten Sinne.
Oder zu Bohrern, zu Bohrmaschinen, die man sich selbst nicht leisten kann, die man bei Ihnen ausleihen kann. Ja. Die Bibliothek der Dinge, ich weiß nicht, wie lange gibt es die schon?
Oh, die gibt es jetzt auch schon.
Ein paar Jahre?
Ich würde mal sagen, 3 oder 4 Jahre.
Auf jeden Fall finde ich das auch eine tolle Idee. Obwohl ich ein bisschen enttäuscht war, weil in einem Beitrag, das war aber, glaube ich, nicht von Ihnen, sondern von einem jungen Mann namens Marcel Kück, der mal über die Stadtbibliothek was gemacht hat, da sah es so aus, als ob man bei Ihnen eine ganz bestimmte Eismaschine leihen könnte. Dachte ich, oh, das mache ich, weil ich gehört habe, dass die so wahnsinnig laut ist, aber es ist eine ganz andere. Sonst hätte ich mir mal eine Eismaschine. Aber dass man solche, dann habe ich durchgescrollt, was man alles leihen kann. Da sind ganz viele Sachen dabei, die man in seinem Leben wahrscheinlich nicht häufig braucht. Zum Beispiel so Infrarotmesser für eine Wohnung, um eine Wohnung auszumessen oder eben Stichsägen elektrische. Ich würde mir nie eine kaufen, aber manchmal brauchen, oder so, Sie haben auch einen Tacker, ne? Einen elektrischen Tacker. Das brauchen wir wahrscheinlich auch nur einmal in seinem Leben. Das finde ich zum Beispiel, das ist auch eine gute Idee, nachhaltig.
Genau.
Und für Menschen mit wenig Geld, die brauchen halt nur einen Bibliotheksausweis, ne? Das ist, und damit öffnet man sich auch. Wissen Sie, läuft das gut? Also ich habe gesehen, bei ganz vielen Sachen waren Sachen entliehen. Bei der Eismaschine, die Sie im Angebot haben, war es nicht nur entliehen, sondern es gab auch Vormerkungen. Und für die muss man sogar Geld ausgeben. Also es ist schon, muss schon Bei manchen Sachen sind da sehr beliebt. Läuft das gut so im Großen und Ganzen?
Es läuft sehr gut.
Die Ukulele wird vielleicht nicht so häufig ausgeliehen.
Gerade die wird total häufig ausgeliehen. Ja, die bekommt man eigentlich fast nie.
Das ist ja ein Ding, ne? Weil man kann ja, wenn man, also ich könnte damit gar nicht spielen, aber vielleicht probiert man es einfach mal aus.
Genau, also genau das ist halt auch so ein Gedanke. Ausprobieren oder Dinge, die man ganz selten braucht. Oder sowas
wie Flotte haben sie auch.
Genau. Mhm. Oder so eine Slackline, die man mal ausprobieren kann. Mhm. Oder ein Stand-up-Paddling-Board.
Genau. Dann haben sie was, womit man Etiketten ausdrucken kann. Braucht man wahrscheinlich auch nur mal in seinem Leben. Und tausende von Leuten kaufen sich so ein Ding.
Genau, und dann liegt es rum.
Genau, schreiben die Gewürze irgendwie, drucken die Namen der Gewürze aus und dann liegt es für immer rum. Genau. Jedenfalls, das ist auch eine ganz gute Idee. Also da gibt es viel mehr Angebot zur Teilhabe. Das ist auch Teilhabe im weitesten Sinne, als glaube ich, viele wissen. Ich hatte vorhin noch mal zurück zu Ihrer Biografie. Sie sind im Allgäu groß geworden. Vermissen Sie das Allgäu nicht? Weil ich habe als Allgäu-Touristin natürlich, wo ich nicht groß, ich sehe da immer die Berge und die Kühe und da gibt's gutes Essen oder besonderes Essen. Vermisst man das nicht hier auf dem Plattenland furchtbar?
Doch, schon.
Was vermissen Sie aus dem Allgäu besonders?
Natürlich die Menschen, die dort leben, mit denen mich noch ganz viel verbindet. Also meine Familie zum Beispiel oder auch Freunde. Aber natürlich auch schon die Landschaft, die Berge. Es ist halt einfach sehr, sehr, sehr schön.
Muss man wirklich sagen, ja. Mhm. Ich meine, nicht umsonst fahren da sehr viele Leute Urlaub zum Beispiel auch hin. Ne? Aber sie sind ja wahrscheinlich regelmäßig da. Aber so ganz ohne Berge, das ist schon schwierig, außer fürs Fahrradfahren, oder?
Genau, also dafür hat man ja immer den Gegenwind. Ja, ja. Aber ich finde die Landschaft hier tatsächlich auch total schön. Also ich finde, das hat sehr, 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 einen sehr, sehr großen Reiz irgendwie. Weil man den, also ich habe das Gefühl, ich nehme den Himmel ganz anders wahr und die Landschaft drumherum. Und ich finde, hat auch total viel Charme. Und ja, es gibt eben keine wirklichen Berge. Also wenn ich irgendwas von der Prima Schweiz höre, dann muss ich wirklich innerlich sehr lachen. Ja. aber das kann ich ja im Urlaub haben.
Wieso haben Sie eigentlich Bibliothekswesen, heißt das, glaube ich, studiert? Wie kommt man da drauf? Sind Sie auch eine Leseratte gewesen oder haben Sie eine Bibliothekarin in der Familie oder wie sind Sie auf dieses Fach gekommen? Und wo kam, das kann man nicht viel studieren, ne? Es gibt nicht so viele.
Nee, es gibt inzwischen, ich meine, 4 oder 5 Fachhochschulen und eine Uni, wo man studieren kann.
Wo waren Sie?
Ich war in Köln.
Oh ja.
Ich hatte tatsächlich überlegt, soziale Arbeit oder Sozialpädagogik zu studieren. Also ich wollte irgendwas mit Menschen machen. Mhm. Und ich muss gestehen, ich habe schon immer auch gern gelesen. Mhm. Und dann habe ich mein freiwilliges soziales Jahr hier in Bremen übrigens gemacht. Mhm. Und habe dann festgestellt...
Durch Zufall in Bremen oder durch irgendwelche Kontakte?
Eigentlich durch Zufall. Also ich wollte in den Norden. Mhm. Und brauchte ich natürlich irgendwie was, wo halt klar ist, okay, ich kann auch wohnen, weil irgendwie noch eine Wohnung von dem geringen Gehalt oder von dem, was man dafür bekomme, das Aufwandsentschädigung, das wäre alles nicht möglich gewesen. Und in Bremen ging das halt.
Anders als in Hamburg wahrscheinlich.
Beziehungsweise diese Stellen sind total hart umkämpft, muss man sagen. Da gibt es dann irgendwie 1 oder 2 pro Stadt, die angeboten wird. Oder es sind auf jeden Fall nicht viele. Und dann ist es eben Bremen geworden. Und da habe ich dann gemerkt, so, nee, Sozialpädagogik, Sozialarbeit, das ist nicht das Richtige für mich. Weil mir da auch auf Dauer die professionelle Distanz dann auch gefehlt hatte.
Und dann habe ich eben. So mitfühlend quasi.
Ja, oder ich hätte nicht sagen können, ich lasse das dann bei der Arbeit.
Verstehe, ja.
Und das ist nicht gut. Also dafür muss ich das wirklich gut können, dann auch zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ich mache meinen Job, ich mache den sehr gut, aber ich nehme das nicht mit nach Hause.
Ja, sonst kann man das nicht durchhalten.
Sonst ist man auch nicht nie gut in dem Job. Stimmt, also nie so richtig, richtig gut. Also man ist dann richtig gut, aber man verbrennt dann halt auch.
Ja.
Und dann habe ich geschaut, okay, was gibt's noch? Und bin dann irgendwie auf Bibliothekswesen gekommen, eben weil ich auch immer gerne gelesen habe. Und dadurch ist es eben Bibliothekswesen geworden.
Ach, verstehe. Aber es war nicht von Anfang an ihr Ziel sozusagen, weil wenn man viel liest, ich habe also, glaube ich, als Jugendliche auch mal gedacht, so eine Buchhandlung wäre ja auch ganz gut, wo man ja ganz froh ist, dass man das nicht gemacht hat, weil es natürlich ein unternehmerisches Risiko und auch harte Zeiten sind, ne? Also... Seitdem es Amazon gibt vor allen Dingen oder eben so große Ketten und so weiter, ist es ja nicht einfach, eine Buchhandlung zu führen.
Und auch vorher schon nicht. Also wenn ich so sehe, was die BuchhändlerInnen so leisten, auch an was die ein Tagespensum auch haben.
Ja, das stimmt.
Muss ich echt sagen, schon Respekt.
Wirklich. Oder im Verlag arbeiten. Aber da müsste man sich dann vielleicht mit Autorinnen und Autoren rumstreiten, die nicht wollen, dass man ein Jota in ihren Roman ändert. Das ist wahrscheinlich auch könnte
und diese
auch
Jobs sind auch
sein.
So umkämpft.
Ja, ja, das stimmt.
Also da gibt es irgendwie ganze, ist, ja. die ganzen GermanistikstudentInnen, die dann irgendwie in Richtung Lektorat wollen.
Ja. Mhm. Ich glaube auch, dass das nicht so toll ist, wie man immer denkt, oder nicht mehr so toll ist. Vielleicht ist das, da muss man auch viel schneller lesen. Manchmal, ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, finde ich, dass man auch in Büchern merkt, dass das Lektorat irgendwie nachgelassen hat, vielleicht weil die Umschlagszahlen viel höher geworden sind, dass man da Fehler oder sogar Widersprüche, aber manchmal auch richtige grammatische Fehler oder Rechtschreibfehler sieht, wo man denkt, selbst bei Diogenes oder so hoch angesehenen Verlagen, dass das sonst wahrscheinlich nicht, dass man das vorher nie gesehen hat. Oder wenn die so umbrochen sind, dass auf der letzten Seite noch eine Zeile ist. Und so, da achten die eigentlich auch immer sehr genau drauf. Ich will jetzt nicht hier Diogenes schlecht reden. Es kann auch ein anderer renommierter Verlag sein. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen, dass das mehr geworden ist?
Ich glaube, das liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass die Anzahl der Lektorinnen einfach reduziert wurde aus Kostengründen. Also der Kostendruck ist ja überall hoch und gerade auch bei den Verlagen.
Ja, denke ich auch, dass das so ist. Die Bibliothek, habe ich vorhin schon gesagt, macht viel mehr, als man so denkt. Und zwar dazu gehört zum Beispiel auch der Makerspace. Ich weiß gar nicht, gibt es ihn nur in Huchting? Auf jeden Fall gibt es ihn auch in Huchting. Da kann man hingehen und unheimlich viel, da kann man sich selbst verwirklichen, auch Sachen, die man zu Hause einfach nicht hat, weil die Ausstattung fehlt. Erzählen Sie mal, wie lange geht es das schon lang und wird das gut angenommen? Sie haben auch ein Musikstudio, das ist aber eine Zentralbibliothek, ein Raum, da gibt es Instrumente, da kann man aufnehmen, da kann man die aufgenommenen Tracks sozusagen mischen und eigentlich das auch alles das machen, was man zu Hause nicht ohne weiteres machen kann, wenn man es mal ausprobieren will oder so, oder gemeinsam auch. Ich weiß nicht, wie gut wird sowas angenommen?
Also den Makerspace, den haben wir noch nicht lange. Mhm. Da sind wir jetzt erst im September an den Start gegangen.
Das ist ganz frisch.
Genau, das ist wirklich noch ganz frisch. Und dieses Angebot haben wir wirklich auch nur in Huchting. Mhm. Wir haben noch VR-Brillen in der
Zentralbibliothek. Das stimmt, das wollte ich auch mal machen, aber da kommt man doch auch wahrscheinlich nie dran. Ne?
Doch, das geht inzwischen ganz gut. Also am Anfang war der Run ziemlich hoch, aber man kann da ja einfach, wenn nicht gerade irgendwas auf der Aktionsfläche ist, einfach hinkommen und sagen, ich möchte mir die Controller ausleihen und einmal sich kurz erklären lassen, wie funktioniert das und schon kann man loslegen.
Ja, ich wollte das immer mal machen, weil sowas würde ich mir auch nie kaufen, aber dass man das mal ausprobiert, glaube ich, kann ganz interessant sein. Und dieser Makerspace, wird das gut angenommen oder hat sich das noch nicht genug rumgesprochen?
Also wie gesagt, wir sind da noch ziemlich am Start, aber was so die ersten Wochen jetzt zeigen schon echt auch großes Interesse, weil ich meine, so einen 3D-Drucker habe ich halt einfach nicht zu Hause.
3D-Drucker, Nähmaschine, besondere Nähmaschine, so eine
Overlock.
Genau, die auch wahnsinnig teuer ist und die man sich zu Hause nicht hinstellen kann, mit dem man eben andere Sachen machen kann als mit einer normalen. Eine normale kann man sich aber ausleihen, nämlich in der Bibliothek der Dinge. Kann auch manchmal ganz praktisch sein. Was kann man da noch machen bei Makerspace?
Wir haben noch einen Plotter und einen Cutter und man kann halt auch andere Projekte ausprobieren. Also man kann quasi die gesamte Technik nutzen, aber es gibt auch immer mal wieder ein Workshop-Angebot, das ist geplant. Und man kann halt so eine Art Einführung besuchen und dann kann man die Geräte auch dann eben selbstständig nutzen, ohne dass irgendwie einer von unseren Mitarbeitenden mit dabei ist.
Und erklären Sie nochmal, warum Sie das machen? Also abgesehen davon, dass es um soziale Teilhabe geht, im Sinne von, es gibt ja Leute, die kaufen sich auch beim Sport jede Ausrüstung, fangen dann erst mit dem Sport an und finden es dann irgendwie doch nicht so toll. Warum Sie das machen als Bibliothek?
Also es geht vor allen Dingen eben um Teilhabe, aber eben auch darum, niedrigschwellig Zugang zu Technik zu bekommen und auch gemeinsam Dinge ausprobieren zu können, gemeinsam kreativ werden zu können. Und wenn wir über Information und Wissen und Bildung sprechen, dann ist so ein Bildungsprozess ja nicht nur, ich lese ein Buch oder ich recherchiere irgendwas im Internet oder ich lese Zeitungen, sondern es ist ja auch ganz viel mit, ich kann Dinge ausprobieren in verschiedenen Workshop-Formaten oder ich kann Technik ausprobieren mit anderen gemeinsam. Ich lerne voneinander, miteinander und im besten Sinne ergeben sich auch neue Verknüpfungen dadurch und eben dieses miteinander, voneinander lernen. Mhm. Und das gehört natürlich auch ganz stark zu unserem Auftrag, Information und Wissen zugänglich zu machen. Also insofern ist das so eine Möglichkeit, um zu sagen, okay, ich kann lebenslang lernen, aber und kann auch einfach neue Dinge ausprobieren. Und da kann eben ein Makerspace oder auch sowas wie der Music Space, wo ich zusammen Musik machen kann, einfach ein Angebot sein, das, wo wir sagen, okay, das passt sehr, sehr gut zur Bibliothek, das passt sehr gut zu unserem Auftrag und erweitert das Ganze nochmal.
Die Namen Music Space und Makerspace weisen darauf hin, dass das eher für jüngere Leute gedacht ist oder warum nennt man das so?
Also der Begriff Makerspace ist einfach so ein etablierter Begriff, den es schon relativ lange gibt.
Relativ viele Makerspaces haben.
Genau, und dann kann sich irgendwie jeder so ein bisschen was drunter vorstellen, der aus dieser, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne Do-it-yourself oder Ausprobierwelt kommt.
Ah, ja.
Und der Begriff Music Space, da gab es irgendwie keinen schönen deutschen Begriff. Und dann war das halt irgendwie so, wo die KollegInnen gesagt haben, okay, das passt am besten.
Ja,
das, ja, weil irgendwie ist niemand, also niemand irgendwie eine zündende Idee für irgendeinen deutschen Begriff hat. Also.
Es sei denn, es kommt so ganz altbacken daher. Musikstudio oder sowas, genau. Das würde man sich kaum noch über die Lippen bringen.
Aber es hat überhaupt nichts was damit zu tun, dass wir damit nur junge Menschen ansprechen wollen, sondern es soll wirklich auch für alle sein.
Mhm.
Und das wird auch, also ich habe auch in unserem Music Space auch wirklich schon auch schon ältere Menschen gesehen. Also es sind nicht nur die Jungen, die jetzt irgendwie sagen, ah, ich probiere das mal aus, sondern auch mal ältere Menschen, die eben sagen, okay, ich würde vielleicht mal gern wieder, oder ich will ein Instrument lernen, weiß aber noch nicht so genau, oder ich würde gern mal wieder irgendwie auf dem Schlagzeug spielen.
Genau, Schlagzeug das schon ist auch dabei.
Jahrelang nicht mehr gemacht und dann mache ich es da halt mal wieder und probiere es aus.
Dann haben Sie, habe ich vorhin schon gesagt, das ist so ein Trend, Booknooks, das sind so kleine, ich weiß gar nicht, wer das bei Ihnen macht, auf jeden Fall Bausätze, mit denen man so die sehen aus wie Bücher, oder haben das Format eines dicken Schinkens, sind aber kleine Räume, die total üppig ausgestattet sind. Da gibt es ganz viele Welten von Harry Potter bis was weiß ich. Ich glaube, man kriegt das mit gefühlt 3000 Einzelteilen und baut das dann selbst zusammen. Und das wird oft, ist meistens beleuchtet und wird in Bücherregalen so zwischen die Bücher gestellt und sieht wirklich so wie so eine kleine Puppenstube im Prinzip. Da habe ich auf Ihrem Instagram-Kanal gesehen, dass Sie da auch solche Dinge, solche die haben, ne? Weil das auch tatsächlich ein Trend ist unter Buchnerds, muss man schon sagen. Und da haben Sie einen winzig kleinen Weserkurier ausgeschnitten und da reingelegt. Das fand ich so nett. Wer macht das bei Ihnen? Ist das so eine junge Truppe, die dann sagt, ich finde das toll und habt ihr das schon gesehen? Das machen wir auch. Denn ich kann mich daran erinnern, vor ein paar Jahren gab es doch diesen Trend, wo man Cover von Büchern, Fotos gemacht hat und die fortgesetzt hat. Und da war die Bibliothek Bremen auch dabei. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das hatte
Bookfaces,
das fand ich auch toll. Ich habe eine Zeit lang gefolgt, da gab es wirklich großartige, ganz großartige, mit unglaublichem Aufwand gemachte Sachen aus Bibliotheken der ganzen Welt und auch Privatpersonen. Den Trend gibt es, glaube ich, gar nicht mehr oder jedenfalls nicht mehr so dolle. Wer ist das? Wie kommt das? Sind Sie das, die morgens kommt und sagt, Booknooks muss doch jeder haben, habe ich zu Hause, lasst uns das hier mal machen. Ist das ein Team bei Ihnen oder wie kommt sowas zustande?
Also das ist immer total spannend, weil es wirklich ganz unterschiedliche KollegInnen sind, die mit die Ideen haben und sagen, komm, lass uns das mal ausprobieren. Und wenn es gut zu uns passt, wie Booknooks. Bei uns hat tatsächlich den Startschuss eine FSJ-Kalerin gesetzt.
Ah ja, freiwilliges soziales Jahr, müssen wir vielleicht noch sagen, die wahrscheinlich sowas zu Hause hatte. Ne?
Die hat einfach total, die das irgendwie auch gesehen hatte und gesagt hat, ach, ich würde das gerne mal ausprobieren. Und dann.
Und sie hat es auch gebastelt.
Sie hat es auch selber gebastelt. Sie hat auch sogar mehrere gebastelt, die total wirklich großartig waren. Und ein Kollege, der in unserem Social-Media-Team ist, der hat dann noch den Weserkurier mit reingepackt.
Ja, das finde ich jedenfalls sehr nett.
Ich muss die Bremer Verbindung sehr gut haben.
Schöne Grüße an ihn vielleicht persönlich. Wie viel haben Sie denn davon? Und die finden ja auch Beachtung, mindestens bei Kindern. Ne? Die müssen ja, finde ich, da kriegen ja große Augen, ne?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele wir jetzt inzwischen verteilt haben, aber die sind eher so bei den erwachsenen Jugendbüchern verteilt.
Genau. Obwohl man kann Familien sagen, dass sie mal spazieren gehen sollten und danach suchen, weil für Kinder muss das wirklich toll sein, dass sie plötzlich da so eine kleine Szenerie, die sind auch wirklich meistens, die sind ein bisschen kitschig, aber die sind wirklich sehr aufwendig und sehr detailverliebt gemacht, ne? Das muss man sagen. Und dann habe ich noch gesehen, was ich auch nicht wusste, sie haben ein Powerbike. ein Fahrrad, wo sie sozusagen Energie mit erzeugen. Da darf sich auch jeder draufsetzen und das machen. Das ist auch so eine Spielerei, kann man so sagen, die aber trotzdem auch einen ernsten Hintergrund hat.
Das stimmt. Und das wurde tatsächlich sogar aus dem Klimafonds gefördert. Ah. Der Senatorin für Klima und Wissenschaft. Mhm. Um halt auch nochmal so ein Bewusstsein für, ach, so kommt entsteht nicht, Strom, Energie. Kommt
nicht nur aus der Steckdose.
Genau. Genau. Mhm. Und man kann da ja auch sein Smartphone oder Tablet oder so aufladen und ein bisschen fit dabei bleiben. Und man muss ja auch definitiv sagen, bei uns sind echt auch viele Menschen, die sich sehr lange aufhalten und zum Beispiel irgendwie lernen. Mhm.
Habe ich auch schon gemacht. Französisch-Vokabeln habe ich bei Ihnen gelernt.
Und dann ist es ganz gut, wenn man sich vielleicht zwischendurch mal ein bisschen bewegen kann.
Ja, das habe ich nicht gemacht. Aber da habe ich gesehen, wie viele Arbeitsgruppen auch bei Ihnen sind. Das finde ich auch ganz toll, so junge Leute, die sich zusammensetzen und da lernen und arbeiten oder Arbeitsgruppen haben. Ne?
Ja, das finde ich auch. Also ich muss gestehen, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie voll das bei uns ist.
Mhm. Und dann haben Sie noch, was ich auch nicht wusste und auch noch nie gesehen habe, man konnte sich zumindest im Winter, oder das fangen Sie jetzt wieder an einen Fernseher setzen, da wurde ein Feuer angezündet, also virtuelles natürlich, und da gab es Decken und da kann man sich quasi cozy, zu Hause gemütlich machen und lesen. Gibt's diese Kuschelecke noch?
Die Kaminecke gibt es noch, in der Zentralbibliothek allerdings nur. Und die ist auch wirklich total beliebt. Jetzt im Sommer wurde dann so ein Aquarium angemacht, weil dann alle dachten so, okay, es wird vielleicht doch ein bisschen. Ja. Aber genau, das ist halt auch, also das ist tatsächlich auf Wunsch der Menschen, die zu uns kommen, entstanden, weil die Kolleginnen, die den Bereich umgestaltet haben, eben nicht gesagt haben, wir denken, das und das sieht toll aus oder das und das könnte gut sein, sondern die sind mit unseren KundInnen ins Gespräch gekommen und haben nicht gefragt, was braucht ihr in der Bibliothek, sondern eben, was sind Plätze, wo ihr euch wohlfühlt, wann sagt ihr, wie muss ein Raum ausschauen, damit ihr sagt, okay, da gehe ich gerne hin zum Lesen oder besuche gerne ein Format zum Thema Lesen oder all solche Fragen. Und daraus ist unter anderem auch, ich möchte einen Raum, wo ich ein bisschen aus der Zeit fallen kann, entstanden. Also deshalb ist auch das viele Grün im ersten Stock in der Zentralbibliothek sichtbar. Aber halt auch zum Beispiel dieser Kamin, wo man sagt, okay, ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, ich kann mich zurückziehen, es ist ein bisschen kuschelig, es ist ein schöner Ort, eine hohe Aufenthaltsqualität und ich fühle mich da so ein bisschen heimelig. So.
Obwohl ich nie auf die Idee komme, ein Buch in der Bibliothek zu lesen. Gut, wenn ich zwischen zwei Terminen oder so, ne, oder wenn ich, weiß ich nicht, auf meinen Zug warten muss oder noch was anderes vorhab, dann schon. Aber sonst würde ich ja immer nach Hause gehen. Ne?
Nicht jeder, also es gibt auch einfach Menschen, die gerne Gesellschaft haben beim Lesen oder die halt sagen, ach, ich nutze das, um halt vielleicht in das ein oder andere Buch reinzulesen.
Ja, das stimmt. Das gibt es ja in Buchhandlungen auch. Ne? Zumindest, dass man sich hinten ins Sofa setzen kann oder so. Ne?
Und das wird wirklich gerne genutzt. Ja. Also nicht unbedingt nur mit unseren Büchern zu lesen, aber auch einfach mal zu sitzen. Oder viele arbeiten dann auch in dem Bereich, weil sie sagen, oh, es ist so schön hier. Mhm. Und dann nutze ich das halt, um noch irgendwie eine Mail zu schreiben oder was auch immer zu machen.
Auf jeden Fall, was das betrifft, haben sich die Bibliotheken, es ist ja nicht die einzige, die das macht, aber sie machen es eben auch unheimlich verändert in den letzten Jahren. Wer glaubt, da sind nur Bücherregale, inzwischen gibt es vielleicht noch CDs und DVDs, der täuscht sich total. Ne?
Ja.
Auch, dass man bei ihnen Videospiele und so ausleihen kann, ich glaube, das ist bei vielen Leuten auch gar nicht präsent, was es alles gibt. Kunst kann man ausleihen, das weiß ich nicht, wird das gut angenommen? Darf man ja gar nicht so lange behalten. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem.
3 Monate.
Oh, das geht.
Und man kann es dann auch nochmal, wenn es nicht vorgemerkt ist, nochmal verlängern. Mhm. Also man kann dann schon so ein Kunstwerk, also es lohnt sich, das nach Hause zu tragen. Aber was man ja gar nicht sieht, sind unsere ganzen digitalen Angebote.
Mhm.
Wie E-Magazins oder E-Books oder auch Bücher. Unsere Filme, fremdsprachiges Medienangebot. Mhm. Was natürlich auch, wo vielleicht auch nicht irgendwie jeder sagt, okay, das erwarte ich jetzt von der Bibliothek.
Nee, das stimmt. Wird es denn so, also erstmal, wird denn noch gelesen?
Auf jeden Fall.
Wird noch genauso viel gelesen wie, weiß ich nicht, als Sie Ihr Studium angefangen, also soweit Sie es beurteilen können, weil es heißt ja schon seit Jahren, es wird nicht mehr gelesen und es gibt ja inzwischen auch Apps, die Bücher zusammenfassen. Auf, weiß ich nicht, wenn einem Schmücke mit 600 oder 800 Seiten, es gibt ja noch viel mehr, dann wird das auf, weiß ich nicht, 10 Seiten komprimiert. Was ich ganz schrecklich finde, aber wer weiß, vielleicht braucht man es, wenn man es fürs Studium oder für die Schule so braucht. Obwohl man natürlich trotzdem Autoren würden sich im Grab oder sonst wo umdrehen, wenn die das wüssten. Hat das wirklich eine Zukunft? Oder wird die Stadtbibliothek Ihrer Meinung nach in ein paar Jahren außer diesen ganzen Orten, wo man sich treffen kann, nur noch aus digitalen Angeboten und die Räumlichkeiten stehen? Sie brauchen viel weniger Raum.
Also es hat auf jeden Fall eine total große Zukunft, weil ich meine, Lesekompetenz ist die Kompetenz, die Schlüsselkompetenz für andere Kompetenzen wiederum ist. Also auch wenn ich irgendwie im Internet surfen möchte, wenn ich nicht lesen kann, bin ich verloren. Wenn ich mich im öffentlichen Raum bewege, ohne Lesekompetenz bin ich verloren. Und gerade auch dieses Verstehen von Texten, also nicht nur, ich schaue mir kurz einen Text an, da kann ich auch andere Methoden wählen, aber dieses zusammenhängende Verstehen von Texten, was bedeutet das für mich? Das ist auf jeden Fall eine der Schlüsselkompetenzen, die man auf allen Ebenen braucht. Auch bei der Frage von Gespräch oder Sprachkompetenz. Und all das wirkt ja so eng zusammen, dass das auf jeden Fall eine Kompetenz ist, die wir in Zukunft immer brauchen werden. Auch um beispielsweise zu verstehen, wie funktioniert künstliche Intelligenz, wie funktionieren die Systeme dahinter. Auch dafür muss ich ja lesen können oder zumindest die Kompetenz haben, auf einem hoffentlich auch ganz guten Niveau, um gut durchs Leben zu kommen. Und definitiv, wir merken es im Bereich der Kinderbücher, die Ausleihzahlen sind ungebrochen hoch.
Ja.
Also da hat sich überhaupt nichts nach unten verändert, weil es einfach, es gibt ganz, ganz viel anderes, was man dazu machen kann. Aber lesen kann ich durch nichts oder vorlesen oder dann eben gemeinsam lesen und irgendwann dann selber lesen können, das kann ich durch nichts anderes ersetzen. Also da hilft mir kein Film, da hilft mir kein Spiel, da hilft mir nichts anderes, weil ich einfach diesen Moment auch des Zusammenseins, aber auch der Sprachkompetenz erlernen, also meinen Wortschatz aufbauen und so, das Lesen, Vorlesen einfach so ein wichtiger Schlüssel. Und es gibt ja auch, wenn man zum Beispiel so Trends wie BookTok betrachtet oder so einen totalen Retro-Trend auch bei jungen Menschen, die eben sagen, oh, ich will eben nicht irgendwas Digitales, auch kein E-Book, was ja im Prinzip das gleiche wie ein Printbuch ist, aber ich möchte wirklich ein physisches Buch in die Hand nehmen. Deswegen gibt es ja auch diese unfassbar schönen Bücher.
Wo jetzt inzwischen der Bildschnitt und so sozusagen bedruckt wird und so. Ich weiß,
genau.
Das sind aber vor allen Dingen junge Frauen, ne, muss man sagen.
Erstaunlicherweise sind da auch viele junge Männer mit dabei.
Ah ja, ich habe immer so, wenn ich BookTok sehe, dann, also da gibt es ja Leute, die irre viel lesen. Also, und auch man sieht die ganzen Regalmeter, die haben, ne, und Stapel ungelesener Bücher, Subs und so weiter. Aber ich denke immer, aber es gibt, glaube ich, also höre ich jedenfalls auch viele junge Menschen, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen. Und das finde ich auch irgendwie erschütternd, weil Social Media so viel Zeit bindet, ja, vor allen Dingen Zeitfresser auch. Ne?
Definitiv. Und da versuchen wir dann halt auch, also wir arbeiten natürlich ganz, ganz viel mit Kitas und Schulen zusammen, die dann zu uns kommen müssen in der Schule, mit ihrer Schulklasse. Also wenn die Lehrerkraft sich entscheidet, wir gehen in die Bibliothek, müssen halt alle mitkommen. Und versuchen dann natürlich auch mit unseren Formaten und Angeboten auch einfach Interesse zu wecken und dieses einfach mal die Welt zu öffnen und zu sagen, okay, es gibt ganz, ganz viel. Du musst nicht nur ein Buch lesen, es gibt auch Comics, es gibt inzwischen großartige Graphic Novels. Es gibt vieles, wo ich zum Beispiel auch sage, ich brauche irgendeine, möchte vielleicht irgendwas wissen über...
Genau, Fachbücher und so weiter. Ne? Ich will mein Mofa tunen, was weiß ich. Irgendwie soll ich dann, obwohl, da ist ja die Frage, gucke ich bei YouTube How-To.
Ja, aber so einfach dieses Welt öffnen und entdecken. Und deshalb denke ich, also man merkt schon, Mediennutzungsverhalten verändert sich. Also sowas wie CD und Filme auf DVD oder Blu-ray, das wird immer weniger. Dafür gibt es dann aber halt auch zum Beispiel mit den Tonys, diesen kleinen Figuren für Kinder, die jetzt eher wie eine CD sind. Da haben wir so einen unfassbaren Ausleihrun darauf, dass man irgendwie immer denkt, so, da stehen dann irgendwie 50 im Regal, wenn man Glück hat, in der Zentralbibliothek. Meistens sind es noch weniger und wir haben über 1000 von diesen Figürchen. Also insofern, ja, es verändert sich immer was, aber es hat sich auch schon... Mediennutzungsverhalten hat sich auch schon immer verändert, aber ich habe überhaupt keine Sorge, dass wir also mein Berufsleben lang irgendwann zu einem Punkt kommen, dass wir sagen, wir brauchen keine Bücher mehr anbieten, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt immer Menschen, die gerne Bücher lesen und es wird auch im Wellen immer mal wieder mehr. Und dann gibt es Trends, die sich durchsetzen. Aber ich glaube, so dieses Gefühl von, ich will auch ein echtes Buch in die Hand nehmen, das ist über alle Generationen, das wird bestehen bleiben.
Obwohl es ja schon immer totgesagt worden ist.
Genau.
Ne? Bei den Tonys ist das ja so, das ist ja im Prinzip nichts anderes als früher eine Platte.
Genau.
Nur die Methode ist halt viel einfacher, weil Kinder selber die Figuren da drauf stellen können und nicht eine CD oder es überhaupt einen Plattenspieler mit einer Nadel, die dann darüber kratzt oder so bewegen müssen. Lassen Sie uns übers Lesen reden. Was lesen Sie? Was lesen Sie gerne? Kommen Sie überhaupt noch zum Lesen großartig?
Ich komme auf jeden Fall zum Lesen, weil ich einfach total gerne lese
Sie
und mir
sich
auch die Zeit, also abends vor allen Dingen nehme und am Wochenende mein Buch zu lesen. Ich bin so ein bisschen eine Querbeet-Leserin, würde ich sagen. Also ich lese total gerne einfach aktuelle Gegenwartsliteratur.
So Deutscher Buchpreis-Shortlist und sowas?
Genau, zum Beispiel.
Mhm.
Aber ich lese auch gern einfach mal einen unterhaltsamen Krimi, ein bisschen Fantasy.
Mhm.
Ja.
Haben Sie einen Lieblingsautoren oder eine Autorin?
Vor ein paar Jahren hätte ich noch irgendwie Oscar Wilde gesagt, aber inzwischen, ich finde es so schwierig, weil es so viele großartige AutorInnen
gibt. Und Herr Wilde schreibt leider nichts mehr.
Genau.
Das ist auch ein großes Problem.
Irgendwann ist man durch und dann denkt man so, okay.
Ja. Also das war, aber jetzt würden Sie, zeitgenössisch fällt Ihnen da niemand ein, der noch unter den lebenden Wilde, wo Sie jedes Mal, wenn der ein neues Buch, oder schon, man fiebert ja manchmal drauf hin und denkt, hey, hoffentlich kommt bald ein neues Buch und dann liest man das sofort, das nicht so?
Doch, da gibt es schon auf jeden Fall ein paar. So jemanden wie Ewald Ahrens zum Beispiel, den finde ich ganz toll.
Ach, das ist der mit dem Apfelbaum, ne?
Genau, mit den alten Sorten.
Und
der hat
genau.
Zuletzt irgendwie...
Dann war eins, wo so ein Schwimmer vorne drauf war.
Genau.
Ich habe mir in alte Sorten gelesen, das hat mir gar nicht gefallen. Dann habe ich ihn für abgehakt, obwohl ich so viel Gutes höre. Deswegen. Und dann mit dem Schwimmer war irgendwas und jetzt gibt es, glaube ich, schon wieder ein neues. Ne?
Genau,
ah,
zwei
ja.
Leben, das ist auch, also das fand ich auch ganz großartig, als ich das gelesen habe. Von Gas Nix fand ich eine Fantasy-Reihe, die ist aber schon ein bisschen älter.
Oder kenne ich mich überhaupt nicht aus, das Fantasy, da bin ich ganz raus.
Die heißt irgendwie, die fängt mit Sabriel an und also ist so eine dreibändige, die erstaunlicherweise im deutschen sprachigen Raum nicht fortgesetzt wurde. Und ja, also da gibt es irgendwie so viele tolle AutorInnen. Ich habe dann auch angefangen, auch mal schon an, irgendwie mir Leselisten anzulegen, um dann auch zu sagen, okay, ich habe das dann immer gut im Blick. Was gerade.
Sie haben Fall doch auch kann. Bestimmt einen großen Stapel ungelesener Bücher zu Hause, oder?
Ja.
Man kann sich da so schlecht disziplinieren. Ich denke auf den Buchhandlungen, hinterher findest du den Titel nie wieder und der sieht zu vielversprechend aus. Dabei gibt es natürlich eigentlich genug. Und eben, man kann das auch alles bei der Bibliothek ausleihen. Das finde ich auch so. Ich kann mich noch dran erinnern, früher, da waren Bestseller oder Neuerscheinungen, das hat Jahre gedauert gefühlt, bis sie dann irgendwann mal in der Bibliothek lagen. Das hat sich auch komplett geändert. Das geht wahnsinnig schnell. Und bei Büchern, wo man schon weiß, dass die viel gelesen werden, haben sie ja auch 5, 6 oder 8 Exemplare oder so. Ne? Da kann man, also in Bremen, das ist auf dem Land wahrscheinlich anders, aber da kann man, finde ich, in Bremen auch nicht meckern. Da muss man ja auch manchmal vorbestellen oder schnell sein, ne? Weil so
genau.
viele Leute das lesen wollen. Gibt es eigentlich auch ein Buch, wo Sie sofort sagen würden, not worth the hype? Wie Booktuber, eins, was von der Kritik total gelobt worden ist und wo Sie dachten, aber ich nicht?
Da gibt es sicherlich einige, aber mir fällt gerade spontan nichts ein. Aber da denke ich nicht auch mal, okay, es ist dann irgendwie total Lesegeschmack. Also es gibt dann auch wirklich Bücher, bei denen ich mir denke, so spricht mich nicht an, dann lese ich es auch nicht.
Gucken Sie das Literarische Quartett oder sowas? Also so Buchsendungen? Es gibt ja oder gibt es ja auch im Hörfunk ohne Ende.
Ich muss gestehen, ich nutze gern das Angebot vom WDR. Da gibt es so eine Buchempfehlungsseite von Christine Westphal ist mit dabei und Dennis Scheck und andere. Mhm. Da lasse ich mich total gerne inspirieren von.
Dennis Scheck ist lustig.
Ja, finde ich auch. Aber ich muss gestehen, ich schaue mir jetzt, also ich habe das früher mal gelegentlich gemacht, aber ich finde Literaturkritik auch mal so ein bisschen schwierig. Also da muss jemand eben auch gerade meinen Lesegeschmack haben. Und ich finde, dafür denke ich mir immer so, die AutorInnen stecken da ja so viel Zeit und Liebe und Aufwand rein.
Obwohl, 50 Shades of Grey darf man ruhig zerreißen.
Ja,
Obwohl ich mich ein bisschen ärgere, dass ich nicht selbst geschrieben hätte, dann wäre ich eine gemachte Frau sozusagen. Das ist so unglaublich, ne? Wie Fanfiction, also eine Frau, die einfach anfängt zu schreiben von, ich weiß gar nicht, wo das herkam, auf jeden Fall anfängt zu schreiben und dann wird das viral und dadurch ein Riesenerfolg. Das ist unglaublich, ne? Ein absolutes Phänomen.
Also das ist zum Beispiel so ein Buch, das ich nicht gelesen habe, weil es mich einfach nicht gecatcht hat. Und nee. Wo ich dann denke, so okay, mag für andere total gut passen. Ja.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall unheimlich erfolgreich und dann noch verfilmt und weiß der Kuckuck was. Das ist wie wenn Influencer halt plötzlich nicht mehr arbeiten müssen oder so. Das sind wirklich Phänomene, aber das geht bei Büchern auch. Auch was man ja früher nicht gedacht hätte, selber zu veröffentlichen und nicht mehr jeden Verlag zu fragen, sondern zu sagen, dann schmeiße ich es halt selber auf den Markt, ne? Also als Book on Demand oder sonst wie. Ich wollte gerade, bei Dennis Scheck finde ich immer am besten, wenn er die Bestsellerliste durchgeht und dann so vernichtende Urteile und die dann manchmal auch in diesen Karton wirft. In Druckfrisch. Mhm. Sachbücher? Lesen Sie auch Sachbücher?
Also tatsächlich eher aus meinem Berufsfeld, aber aus meinem, also wenn es irgendwie, weiß ich nicht, Bibliotheksthemen gibt, da lese ich viel. Aber wenig noch zusätzlich.
Also in der Freizeit ist es Belletristik. Genau. Ah, ja.
Natürlich mein Kochbuch oder so.
Ja. Was machen Sie denn noch? Ich vermute mal, so ein Job ist auch nicht einer, der von 9 bis 17 Uhr geht. Das geht wahrscheinlich nicht. Mit 150 Mitarbeitern geht schon mal nicht, würde ich mal sagen. Was machen Sie denn noch, um zu entspannen? Oder ist es tatsächlich das Lesen?
Ich gehe total gerne Fahrrad fahren. Mhm. Wandern ist hier nicht so doll und nicht so
dann spannend. Dann müssen Sie schon wieder ins eigene zurückgehen, zu Ihren Verwandten.
Also dann aber halt klar mal größere Spaziergänge oder sowas. Da gibt es ja auch ganz tolle Wanderführer, die man bei uns auch ausleihen kann, um Pläne und Umgebung. Und das finde ich auch mal ganz schön, um so ein Umfeld zu entdecken. Das ist nicht nur im Urlaub zu machen, sondern auch eben, wo ich wohne. Und irgendwie natürlich, klar, so Freunde treffen, zusammen kochen mit meinem Mann, sowas. Es trägt auch ganz gut zur Entspannung bei.
Ja, ach so, und jetzt die wichtigste Frage. Sie tragen einen Nachnamen, den man in Bremen nicht tragen kann, ohne dass jemand sagt, wer Werder heißt, muss auch Werder-Fan sein.
Und? Bin ich nicht.
Skandal. Aber ist das nicht komisch, wenn man ständig seinem Nachnamen begegnet und auch wahrscheinlich ständig auf Werder angesprochen wird und solche Witze oder wahrscheinlich nicht sonderlich originellen, wie ich jetzt, Bemerkungen gemacht werden?
Also ich finde das eigentlich total schön, weil ich so immer sagen kann, wenn ich sage, wie ich heiße, dann kann ich immer sagen, Werder wie Werder Bremen. Mhm. Das wissen dann hier immer alle, wie man schreibt sofort, das ist super. Und ich schaue natürlich schon auch, wie Werder gerade in der Tabelle steht und fieber das schon auch ein bisschen mit, weil ich wirklich auch oft auf Fußballergebnisse angesprochen werden, dann so gar nicht sprechfähig zu sein, das geht gar nicht.
Ja.
Und natürlich finde ich es auch toll, was Werder für eine Arbeit auch im Bereich Frauenfußball macht. Mhm. Und auch bei den Männern natürlich, aber ich finde vor allen Dingen auch so für die Kinder und für die
Integrationsarbeit
Frauen.
Natürlich, ne? Gerade da, wo es im Amateurbereich.
Und das ist halt einfach auch so ein toller Familienclub. Also ich war auch schon im Stadion, aber ich bin einfach kein Fußballfan, definitiv nicht. Werde ich auch nicht mehr.
Aber Sie tragen einen großen Namen.
Auf jeden Fall.
Und Ihr Mann, heißt der auch Werder?
Der hat meinen Namen angenommen. Also das ist mein Geburtsname.
Und ist der Fußballfan oder Werder-Fan?
Auch nicht so wirklich. Ah, ja. Also mehr als ich auf jeden Fall. Aber er ist jetzt auch nicht der allergrößte Fußballfan.
Verstehe. Nicht schlimm. Sag ich jetzt einfach so. Ja, Frau Werder, das waren im Großen und Ganzen meine Fragen. Haben wir noch irgendwas vergessen, was Sie gerne loswerden würden, außer dass alle Bremerinnen und Bremer meiner Meinung nach mal in einer Bibliothek, es gibt ja nicht nur die Zentralbibliothek, obwohl ich sagen muss, dass ich die so toll finde, muss ich echt sagen.
Wobei auch unsere Bibliothek in Fege sagt zum Beispiel mit dem Bibliotheksgarten immer
das stimmt.
Wert ist.
Und Maria, gibt es sie eigentlich noch, die in Gröpelingen sitzt?
Ja.
Das zum Beispiel finde ich, hat ja Frau Linnert mit an initiiert, finde ich die beste Erfindung ever und habe immer gedacht, das wird vielleicht auf alle Bibliotheken ausgeweitet, dieses Modell. Das muss man vielleicht kurz erzählen. Da können Leute, die Schwierigkeiten mit Behörden haben oder Schreiben haben, die sie nicht verstehen oder so, das ist die Anlaufstelle zu den Behördenapparat in Bremen. Und sie gehört auch zu diesem 115, zu dieser Organisation.
Genau, zum Bürgertelefon.
Genau, zum Bürgertelefon.
Und macht da unglaubliche Arbeit. Ich habe mal eine Reportage drüber gemacht und so ein bisschen bei ihr gesessen und zugeguckt, wer da so kommt. Mhm. Und habe gedacht, das ist wirklich vorbildlich. Ne? Wenn man Sozialarbeit machen will, dann ist das da total gut aufgehoben. Die ist übrigens architektonisch auch so schön, die Bibliothek.
Ja, ne? Genau, die Bibliothek in Kröpelingen ist ja wirklich ist auch toll. Also alle unsere Bibliotheken sind einen Besuch wert, weil alle ihre Besonderheiten haben. Also wirklich von.
Nur die im Knast vielleicht
nicht. Da kommt man ja nicht, also nicht ohne eine Straftat zu begehen rein, das lohnt sich dann doch nicht. Wobei da, die auch besonders ist.
Das stimmt, aber da werden auch, glaube ich, so Gesetzestexte mit am meisten ausgeliehen, habe ich mal gehört.
Ja, und sowas wie, was erstaunlich ist, Kochbücher werden total gut ausgeliehen.
Ja? Ach, das wusste ich gar nicht. Ich hatte nur gehört, dass es so Gesetzestexte und sowas sind. Und so
Trainingsbücher. Also was man Training ohne Gerät.
Ja.
aber auch so, ja, tatsächlich, das Thema Sprachenlernen ist ja auch durchaus ein Thema im Gefängnis.
Ja.
Die werden auch wirklich gut ausgeliehen. Oder Filme.
Ach, ja, und dann gibt es noch den Bibliotheksbus, der auch nicht mehr so aussieht, wie er mal ausgesehen hat, sondern ganz hübsch, bunt und einladend. Vor allen Dingen, glaube ich, auch für Kinder, ne? Damit die Lust haben. Ja.
Also es lohnt sich, in all unsere Bibliotheken zu gehen. Wir hatten ja Hochding mit dem Makerspace. Mhm. Die FAR ist auch ganz großartig in der Berliner Freiheit. Auch das Osterholz stimmt. als kleinste Bibliothek.
Genau.
Lesungen, die jetzt auch ein Bienenvolk zum Beispiel haben und wo wir eine Vorlesehündin haben, der man dann vorlesen kann seit kurzem. Also es lohnt sich wirklich. Und genau, in den Bus, der an verschiedenen Standorten ist, ist auch immer ein Besuch wert.
Und man kann einfach kommen und da kommt keiner und sagt, gib mir Geld oder sonst was. Aber wenn man ein Buch entleihen will, dann muss man sich natürlich registrieren lassen und dann muss man da einen Ausweis bekommen. Aber sonst darf man da hingehen und darf einfach da sein.
Genau,
das muss Kinder man auch sagen.
Und Jugendliche sind kostenfrei.
Genau.
Oder wenn man in der Ausbildung ist oder Studierende an der Hochschule oder Uni ist auch kostenfrei. Aber ja, genau. Also zu uns kommen kann jede und alles nutzen vor Ort. Aber sobald ich etwas mitnehmen möchte, brauche ich einen Ausweis.
Genau. Oder und man kann das auch abonnieren und hat dann ein Jahresabo, was sich automatisch verlängert. Das hat auch Vorteile.
Ja, und das ist eben ein Ort wirklich für alle und alle sind willkommen. Und ich glaube, jede und jeder, der zu uns kommt, kann auch was entdecken. Und ich bin immer wieder, mir geht auch immer wieder das Herz auf, wenn Menschen zu uns kommen, das erste Mal. Oder ich meine Führung mache für eine Gruppe von Menschen, die irgendwie so vielleicht schon sehr lange nicht mehr in der Bibliothek waren. Und die alle sagen so, was? Das hatte ich nicht erwartet.
Ja, ja.
Ach, ist ja voll schön. Mhm. Ich komme, glaube ich, wieder. Mhm. Und das ist so ein Effekt, der, glaube ich, bei fast jedem einsetzt.
Und bestenfalls wird man noch Fördervereinsmitglied.
Genau, wir haben noch
einen Freunde der Stadtbibliothek, genau. Da kann man manchmal bei Fahrten dran teilnehmen. Und auch so ist es, wird man zu Veranstaltungen eingeladen, die dann kostenfrei sind.
Genau, also es lohnt sich, in der Stadtbibliothek vorbeizugucken. Nicht nur, wenn man gerne liest, sondern auch sonst.
Genau. Ja, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort für die Stadtbibliothek, würde ich sagen.
Danke.
Herzlichen Dank, Frau Werder, dass Sie hier waren. Und vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Frau Hellwig.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.